Deutschlandfunk. Der Tag.
Hallo Peter, du bist vor Ort. Vielen Dank, dass du für uns jetzt da bist, für den Deutschlandfunk-Podcast Der Tag.
Ja, sehr gerne. Hi Barbara.
Du bist seit dem gestrigen Abend, glaube ich, Peter, in Medyka unterwegs, wenn ich das richtig ausgesprochen habe, einem Ort an der polnisch-ukrainischen Grenze. Wo genau ist das?
Das ist eben dieser Grenzort, wo es einen von...
Ein Ort, der gerade einmal knapp 2 Autostunden entfernt liegt von Lviv oder Lemberg, der Stadt in der Ukraine. Unser Reporter und Polen-Korrespondent Peter Sawicki steht dort bei eisigen Temperaturen und schildert uns gleich, wie dort in Medyka täglich bis zu 18.000 Menschen ankommen auf der Flucht vor Putins Krieg. Sie haben ihre Männer zurücklassen müssen, ihr Zuhause, oft auch ihren Hund oder ihre Katze. So ergeht das jedenfalls Carolina und Oksana.
Unsere Reise begann damit, dass russische Truppen in unsere Region und sogar bis zum Atomkraftwerk in Saporischschja vorgedrungen sind. Da haben wir entschieden, dass wir unsere Jüngsten um jeden Preis schützen müssen. Meine ältere Mutter ist geblieben, auch meine 5 Hunde und Katzen. Ich konnte mich auch erst nicht zum Verlassen durchringen. Ich habe gehofft, dass die USA und Europa vielleicht unseren Himmel schließen, uns vor Luftangriffen besser schützen. Bis jetzt ist das aber nicht passiert. Am 7. März bin ich also gefahren.
Diese Interviews fanden statt vor dem heutigen Treffen der beiden Außenminister von Russland und der Ukraine im türkischen Antalya. Das war eine Begegnung, die keinen Fortschritt in Richtung Waffenruhe gebracht hat. Stattdessen diese nur schwer erträglichen Worte von Russlands Außenminister Sergei Lavrov.
Wir haben nicht vor, andere Länder anzugreifen. Wir haben auch die Ukraine nicht angegriffen. Hier hat sich eine Situation entwickelt, die eine direkte Bedrohung für die Sicherheit Russlands darstellt.
Worte also von Sergei Lavrov, die wohl auch die versammelten Staats- und Regierungschefs der EU ab diesem Donnerstagabend noch beschäftigen dürften. In Versailles bei Paris wollen die EuropäerInnen auf ihrem Sondergipfel unter anderem über die Verteidigungs- und Energiepolitik in Zeiten des Krieges sprechen. Außerdem... Und jetzt ein harter Schnitt, blicken wir in der heutigen Folge vom Deutschlandfunk-Podcast Der Tag auf ein anderes wichtiges Thema, das zuletzt in den Hintergrund getreten ist. Die Corona-Pandemie nämlich und die wieder stark steigenden Infektionszahlen in Deutschland. Ich bin Barbara Schmidt-Matern. Schön, dass Sie zuhören. Diese Nachricht hat am Nachmittag für Schlagzeilen gesorgt. Der frühere Bundeskanzler und Paria der SPD, Gerhard Schröder, soll an diesem Donnerstagabend Russlands Präsident Wladimir Putin in Moskau treffen. Das berichtet jedenfalls die Nachrichtenwebsite Politico. Dort heißt es, das Treffen sei Teil von Vermittlungsbemühungen, um den Krieg in der Ukraine zu beenden. So zitiert Politico Insider. Bisher, das muss ich betonen, jetzt um 16.14 Uhr sind das allerdings nur Gerüchte. Und bevor die als Eilmeldung aufploppten, habe ich meinen Kollegen Peter Sawicki in Medyka in Polen erreicht und ihn zunächst gefragt, wo genau das liegt.
Das ist eben dieser Grenzort, wo es einen von 14 Übergängen zur Ukraine gibt, Grenzübergängen. Und einer von 8, den man eben unter anderem auch zu Fuß überqueren kann. Und das tun tatsächlich viele Menschen. Also es kommen auch immer wieder Autos hier rüber, Busse. Aber einfach eine große Zahl hier in Medyka an Menschen, die zu Fuß rübergehen. Die werden dann in der Regel in die Nähe des Grenzübergangs auf der anderen Seite gefahren und gehen dann zu Fuß weiter, weil es dann einfach in dem Fall schneller geht. Wenn man zum Beispiel eben es nicht schafft, in einen der, ja, wie man hört, oft sehr überfüllten Züge zu kommen, wo man dann oft tagelang warten muss, dass man überhaupt eine Zugverbindung bekommt. Also mit Zügen kommen ja auch Menschen hier in Polen an, aber zu Fuß eben besonders viele. Und in Medyka sind das täglich, wie es heißt, 15, 16, 17.000 derzeit, von denen über 100.000, die pro Tag aus der Ukraine nach Polen kommen. Und das ist ja schon seit mehreren Tagen so, dass diese Quote so hoch bleibt.
Du stehst da jetzt offenbar, so klingt das jedenfalls, direkt auf der Straße. Ich glaube, ich höre auch Generatoren oder sowas Ähnliches im Hintergrund. Erzähl uns mal genau, wo bist du da gerade?
Genau, ich stehe hier vor einem dieser vielen Zelte, die hier stehen. Das muss man sich so vorstellen. Es gibt diesen Grenzübergang mit den ganzen Gebäuden, mit den Schlagbäumen, die dazugehören. Und dann sieht das so ein bisschen aus, wirkt das so ein bisschen, wenn man diesen Weg entlang geht, als würde man über so einen großen Flohmarkt sich bewegen, weil hier einfach wahnsinnig viele Zelte seitlich jeweils stehen. Essensstände, dann so überdachte Gartentische. So, und das sind dann eben sehr oft freiwilligen Organisationen, die dann medizinische Hilfe anbieten. Da können sich die Personen Hygieneprodukte nehmen, Essen und Trinken wird angeboten. Das ist so die erste Versorgung, das ist so für den Erstempfang. Und es gibt dann auch so ein paar Zelte, wo man sich auch vielleicht mal für ein paar Stunden hinsetzen kann, so mit Klappstühlen, die sind da ausgebreitet, wo dann auch Heizkörper drin stehen. Deswegen auch die Generatoren hier hinten, damit es da überhaupt Strom gibt, um da erstmal anzukommen. So, und Soldaten gibt es hier, Polizisten, die dann für die Sicherheit einerseits sorgen, aber die dann auch den Leuten einfach helfen, die Sachen, den Weg hier entlang zu tragen, weil wenn man hier am Ende dieses Weges vielleicht noch kurz angekommen ist, da warten dann in der Regel Busse, Shuttlebusse, die die Menschen dann von diesem Grenzort meistens nach Pschemichel in diese etwas größere Stadt bringen, von wo die Leute aus dann in der Regel auf weitere Orte in Polen verteilt werden, beziehungsweise auch in Pschemichel kann man da sozusagen auch eine Nacht verbringen. Und gucken, wie man dann weiterkommt.
Wie kalt ist es jetzt bei dir und wie kalt wird es nachts?
Also in diesen zwei Tagen, in denen ich jetzt hier bin, ist es sehr kalt. Heute kälter als gestern. -2 Grad ungefähr tagsüber. Es hat vorgestern, soweit ich weiß, auch geschneit. Nachts wird es schon so -5, -6 Grad. Ich glaube, die kommenden Nächte soll es noch mal kälter werden. Also selbst tagsüber ist es hier schon extrem kalt. Und die Menschen sind ja, die sind einigermaßen winterlich angezogen, aber sind natürlich dann oft auch tagelang unterwegs, haben auch wirklich nur Handgepäck dabei, Rollkoffer vielleicht, aber dann auch sonst nur Reisetaschen oder Rucksäcke. Und es sind nach wie vor ja auch fast ausschließlich Frauen und Kinder und Jugendliche, die hier ankommen, weil ja die ukrainischen Männer in der Regel im Land bleiben.
In welcher Verfassung sind die Menschen, die du dort jetzt triffst?
Das wirkt unterschiedlich. Es ist nicht immer, sag ich mal, leicht, als Reporter auch die Leute anzusprechen, weil man kann sich das ja gar nicht ausmalen, was die Menschen ja da durchgemacht haben. Einigen sieht man an, dass die wirklich schwere Tage, schwere Stunden hinter sich haben und dass die da große Traumata erlebt haben. Einige sind etwas gefasster, andere sind erleichtert. Manche sind auch trotzig. Ich habe gestern mit einer Frau gesprochen, die dann sagte, naja gut, wir sind jetzt hier, wir mussten fliehen, weil wir keinen anderen Ausweg sahen, um unsere Kinder, meine Neffen und so weiter, um die zu retten. Aber wir sehen das jetzt so, dass wir gar keine Flüchtlinge sind, sondern wir kommen jetzt hier bei Verwandten unter, sind sozusagen zu Besuch und hoffen, dass wir bald zurückkommen. Also diese Einstellung, also zurückkehren in die Ukraine, diese Einstellung gibt es ja auch, aber viele stehen natürlich vor einer unsicheren Zukunft. Einige sagen, dass sie dann auch weiter nach Deutschland, in andere Länder weiterreisen wollen. Aber immer mehr, den Eindruck bekommt man hier, haben eben nicht so ein Ziel, bei dem sie unterkommen können. Und das zeigt ja letztlich auch, dass in Polen ja irgendwo auch die Kapazitäten natürlich so an ihre Grenzen kommen. Und das ist dann eine der großen Fragen, wie man es schaffen wird. Einerseits die Menschen, die jetzt hier ankommen, das sind ja schon 1,5 Millionen, die dann offiziell nach Polen gekommen sind, wie man die dann unterbringen will einerseits und dann was für Möglichkeiten man denen schaffen kann, im Alltag irgendwie integriert zu werden.
Unvorstellbare Zahlen sind das, die du da nennst. Und wenn ich mich zurückerinnere oder mir so überlege über den Verlauf der letzten 2 Wochen, aus dem sicheren Deutschland herausgesprochen, hätte ich wahrscheinlich am 24. Februar, am Tag 1 dieses Krieges, versucht, aus dem Land zu kommen. Aber viele machen sich ja jetzt erst auf den Weg. Was treibt die Menschen zu der Entscheidung, jetzt gehen wir wirklich und verlassen unser Zuhause?
Ich habe den Eindruck, dass jetzt viele sich auf den Weg gemacht haben, beziehungsweise in den vergangenen Tagen, weil die ja zum Teil 3, 4, 5 Tage unterwegs sind. Die Züge fahren nur langsam oder man kriegt keine Verbindung, man muss irgendwo einen Zwischenstopp machen, das dauert ja dann auch alles. Dass das so ein erstes Zögern war, ein erstes Abwarten bei vielen, in der Hoffnung, dass vielleicht die eigene Region nicht so richtig in Mitleidenschaft gezogen wird. Und diese Einstellung scheint sich mittlerweile zu ändern. Also ich habe mit Menschen gesprochen, die aus Kharkiv kommen, aus dem Osten der Ukraine, also die Großstadt, die zweitgrößte Stadt der Ukraine, die ja in großen Teilen in Schutt und Asche liegt. So, da haben dann viele irgendwann die Entscheidung getroffen, das schaffen wir nicht mehr, das können wir nicht mehr. Wir können nicht für unsere Sicherheit, für die Sicherheit unserer Kinder garantieren. Wir wollen einfach erstmal im Leben bleiben. Eine Frau sagte, dass zum Beispiel auch die Übernahme des Atomkraftwerks Saporischschja durch Russland, dass das so ein ausschlaggebendes Kriterium war, weswegen sich sie auf den Weg gemacht hat. Ich habe gestern auch mit einer älteren Frau gesprochen, die aus Irpin kam, diesen Vorort von Kiew, der auch stark bombardiert wurde. Da gab es ja dieses Foto, auf dem zu sehen ist, wie sich mehrere hundert Menschen, die versuchen, diesen Vorort zu verlassen, unter einer zerstörten Brücke Zuflucht gefunden haben. Und diese Frau hat dann sozusagen auch diesen Weg bestritten nach Kiew rein und hat dann irgendwann eine Bahn bekommen in Richtung Lviv und ist dann nach einigen Tagen hier in Medyka angekommen. Das ist so ein Eindruck, der sich hier so ein bisschen bei mir wie so ein roter Faden hindurchzieht, dass nach so einem ersten Zögern sich die Menschen dann doch entschlossen haben, schweren Herzens, dann doch ihre jeweiligen Regionen oder Städte zu verlassen.
Peter, eine Frage noch, die mir spontan gerade einfällt. Du hast jetzt viele Orts- und Städtenamen genannt, woher die Menschen kommen. Hast du vielleicht auch Menschen getroffen oder weißt du, ob es auch Bewohnerinnen, Bewohner aus den östlichen Teilen der Ukraine sind, also dem lange Zeit ja eher Russland zugeneigten Teil, die jetzt vielleicht auch die Flucht ergreifen, weil sie Angst haben um die Zukunft? Oder sind diese Menschen gar nicht darunter?
Tatsächlich kommen hier Menschen aus allen Teilen der Ukraine an. Also ich meine, Kharkiv wurde ja auch schon nachgesagt, oder in russischer Propaganda zumindest, ist das eine Stadt sei mit vielen Menschen, die dann tendenziell Russland zugeneigt seien. Auf jeden Fall sind das russischsprachige Menschen. Und man kann also mit Sicherheit sagen, dass das nicht der Fall ist. Dass speziell durch diesen Angriffskrieg, wenn es da überhaupt eine russlandfreundliche Haltung gegeben haben sollte, dass die bei vielen mit Sicherheit jetzt auf unwiederbringlich sozusagen vorbei ist. Ich habe aber auch einige Menschen hier getroffen, die aus der Donetsker Oblast, aus der Donetsker Region, also in der Nähe der ursprünglichen Kontaktlinie in der Ostukraine gekommen sind. Insofern.
Also auch eine der Teilrepubliken, die Wladimir Putin ja anerkannt hatte als unabhängig.
Ja, die Frau kam aus einem Grenzort auf der ukrainisch kontrollierten Seite, aber ich habe jetzt keinen getroffen, der wirklich aus diesen selbsternannten Republiken gekommen ist, aber schon auch Menschen, die aus dem Osten der Ukraine kommen, wo man dann annehmen könnte, dass sie vielleicht mal Russland einigermaßen zugeneigt waren. Also auch von dort kommen die Menschen hierher, Richtung Westen.
Peter Sawicki, ich danke dir sehr für deine Schilderungen und pass auf dich auf. Alles Gute erst einmal.
Sehr gerne. Danke, Barbara.
Wir hören es also seit Tagen, die Inzidenzen steigen, die Infektionszahlen steigen. Gestern hat die Ampelkoalition in Berlin jetzt eine Neufassung des Infektionsschutzgesetzes, also auf Bundesebene, vorgelegt. Und einer der Kernpunkte ist, dass über den 20. März hinaus auch die Länder die Maskenpflicht in Kliniken, in Altenheimen, in öffentlichen Verkehrsmitteln beibehalten können, dass sie aber im Handel, in der Gastronomie oder bei Veranstaltungen diese Maskenpflicht wegfällt. Tests sollen laut diesem neuen Infektionsschutzgesetzentwurf nur noch für Pflegeheime und für Schulen vorgeschrieben werden. Die Landesparlamente können da gegebenenfalls allerdings strengere Maßnahmen verhängen. Und gestern, an diesem gestrigen Mittwoch, da waren auch bei den Stellungnahmen, klang deutlich durch, dass die FDP zufrieden ist mit diesem Gesetzentwurf, dass die Grünen sich wiederum in der Ampelkoalition durchaus eine stärker vorausschauende Politik gewünscht hätten und dass sie auch mehr Maßnahmen eigentlich befürwortet hätten, als jetzt wohl beschlossen werden. Gucken wir noch zum Schluss auf die Sozialverbände. Die sehen die Sorge, dass vulnerable Gruppen wie etwa Behinderte oder auch zu Hause lebende Pflegebedürftige, dass die in diesem neuen Gesetzentwurf nicht ausreichend berücksichtigt werden. Übernächsten Freitag schon, es ist ziemlich wenig Zeit, Ende nächster Woche also, soll das neue Infektionsschutzgesetz im Bundestag verabschiedet werden und dann direkt am 2. April in Kraft treten. Und das alles in einer Zeit, in der die Zahlen in Deutschland, die Infektionszahlen rasant wieder ansteigen. So, Martin Meyer, unser Wissenschaftskollege im Funkhaus Berlin bei unserem Schwesterprogramm von Deutschlandfunk Kultur. Jetzt erstmal herzlich willkommen an dich.
Hallo, grüß dich.
Die Zahlen steigen rasant. Wieso?
Also das hat zwei große Gründe, würde ich mal sagen. Also zum einen ist es so, dass wir wieder mehr Kontakte haben. Das heißt also einfach, das Virus hat auch mehr Chancen, sich zu verbreiten. Da gibt es ein ganz spannendes Projekt am Robert-Koch-Institut, wo man Mobilfunkdaten, anonymisierte Mobilfunkdaten beobachtet. Und da zeigt sich, dass die Kontakte insgesamt wieder ansteigen seit ein paar Wochen. Und was ich auch interessant finde, es gibt einen Impfzusammenhang mit den Kontakten. Und zwar Menschen, die nicht geimpft sind, haben mehr Kontakte als Geimpfte. Und das macht es dem Virus natürlich noch mal leichter zu verbreiten. Das ist so der eine große Grund. Und der zweite ist, es gibt einen Untertyp von Omikron, BA2 heißt der, über den haben wir im Podcast auch schon mal gesprochen. Vielleicht zur Erinnerung, der ist noch mal ein bisschen ansteckender als das, ich sag mal, ursprüngliche Original-Omikron. In Dänemark hat man da mal geguckt und in Haushalten geschaut und da kann man sagen, eine Person, die sich mit BA2 infiziert hat, steckt eine andere doppelt so häufig an als BA1, also dem normalen Omikron-Typ. Und ja, dieser ansteckende Untertyp ist auch bei uns auf dem Vormarsch. Und so haben wir jetzt eben zwei Punkte, die zu diesen Zahlen führen, die bei uns ja seit Tagen wieder ansteigen.
Und diese Varianten, auf die kommen wir sowieso gleich nochmal mit Blick dann, mit dem vorausschauenden Blick ins Jahr nochmal genauer zu sprechen. Mhm. Vielleicht nochmal zwischendurch eine persönliche Frage auch an dich. Angesichts dieser Entwicklung jetzt, dieser steigenden Zahlen, wie viel Nachfragen, auch wie viel Verunsicherung erlebst du in deinem Umfeld bei Freunden oder Familie?
Das erlebe ich schon, dass da Fragen kommen. Also dann immer gerne so, du bist doch hier der Wissenschaftsmensch, erklär das mal. Ich erlebe aber auch so eine große Ermüdung. Also dass viele Leute in meinem Umfeld auch sagen, also ich habe mich doppelt geimpft, ich bin geboostert, ich kann irgendwie nicht mehr machen und muss auch so ein bisschen zurück ins Leben. Also ich erlebe persönlich weniger Verunsicherung, sondern mehr so eine große Ermüdung und auch, ja, Ignoranz ist jetzt zu groß, aber schon eher so ein, man guckt nicht mehr so auf die Zahlen, wie man das vor einem Jahr gemacht hat.
Ich habe eben schon einiges erzählt aus dem Neuentwurf des Infektionsschutzgesetzes, das jetzt nächste Woche im Bundestag verabschiedet werden soll. Wie ist dein erstes Fazit? Kommen diese Öffnungen, die da beschlossen sind, kommen die zu früh?
Ich persönlich finde, und das finde ich gut, du hast es ja auch gesagt, das ist politisch eine Debatte, ne? Die FDP will im Grunde so einen Freedom Day, also alles ist vorbei und die anderen beiden in der Koalition, Grüne und SPD, sagen eher vorsichtig. Jetzt hat man sich da auf so einen Kompromiss verständigt. Und was ich daran schon gut finde, ist, dass es weiter die Möglichkeit gibt zu handeln, also dass es weiterhin Maskenpflicht zum Beispiel gibt. Das ist einfach ein simples Mittel, das Menschen schützt, zum Beispiel eben gerade in Krankenhäusern. Also ich glaube, dass man nicht von vornherein oder dass man nicht gesagt hat, wir schaffen an Tag X alles ab, wie das in anderen Ländern der Fall ist, das halte ich persönlich für gut. Und deswegen würde ich jetzt nicht sagen, das kommt zu früh oder ist geht zu weit, sondern ist, glaube ich, erstmal so ein Zwischenschritt. Ich glaube, der steht uns ganz gut an.
Ich möchte gerne nochmal zurückkommen auf die Zahlen, auf die Datenbasis an sich, die wir im Moment haben. Mhm. Wie verlässlich ist die aus deiner Sicht überhaupt?
Die ist schon verlässlich für diese großen Zusammenhänge, die wir haben und die wir daraus auch ableiten können. Das ist es weiterhin. Da haben wir mit der Inzidenz eben einen Richtwert, da haben wir mit Hospitalisierungsrate einen Richtwert. All diese Daten sind aber immer im Kontext zu sehen. So, das sagen Wissenschaftler ja immer, ist immer eine Frage, wie man Daten interpretiert und das ist auch ganz wichtig. Was ich schwierig finde und das passiert aber seit 2 Jahren in dieser Pandemie immer wieder, dass sich Leute dann Dinge rausgreifen. Also, dass es dann heißt, na, bei uns passiert die Infektion nicht. Oder dass man sagt, hier ist der Super-Hotspot. Ja, also so Rankings kann man auch in Medien immer wieder sehen. Dieses Bundesland hat die meisten Zahlen, dieser Landkreis und so. Und ich glaube, das bringt uns immer nicht so weit, so viel weiter, weil das geben Daten ganz, ganz oft nicht her. Aber sie geben uns schon eine Orientierung in all dem, was passiert und auch in dem, was man machen kann. Und das tun sie auch weiterhin. Deswegen, ich glaube schon, dass diese Daten verlässlich sind. Wichtig ist halt immer nur, dass man sich nicht einzelne rauspickt und das passiert passiert weiterhin, gerade eben von Leuten, die Interesse haben, dass man sich gerade das rauspickt, was zu einem passt. Ich finde immer, man muss das Gesamtbild sich angucken und das kann man mit den Daten, die wir haben.
Du sprichst von rauspicken, da fühle ich mich sofort erinnert an dieses klassische Dilemma, was wir jetzt im Grunde seit 2 Jahren, seit Aufkommen dieser Pandemie erleben. Auf der einen Seite die Wissenschaft, die das gesamte Bild in den Blick nimmt und abbilden muss, und auf der anderen Seite eine Gesellschaft, auch Politik und Medien, die nach Orientierungspunkten suchen, die auch Orientierung geben wollen und sich insofern einzelne Punkte raussuchen, bewusst auch, um eben Orientierung geben zu können in dieser komplexen Gesamtlage. Ist dieses Dilemma aus deiner Sicht überhaupt aufzulösen?
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, man kann das nicht auflösen im hundertprozentigen Fall, weil wir eben nicht alle Wissenschaftler sind, die ständig diese Studien alle lesen können. Ne? Also das funktioniert nicht. Das funktioniert auch für Medien nicht. Auch wir müssen ja uns auf bestimmte Aspekte konzentrieren. Wir haben jetzt den Luxus zum Beispiel bei uns im Podcast, wo wir einfach ein bisschen ausführlicher drüber sprechen können und nicht nur, wie das andere machen, in 20 Zeilen oder in 30 Sekunden oder so. Und selbst bei uns wird es so sein, dass wir wahrscheinlich nie das umfassende Bild abbilden können. Das ist für Medien auch gar nicht die Aufgabe. Das finde ich ist auch okay. Und auch bei Politik ist es so, dass natürlich Politik Interessen abwägen muss. Und das ist auch richtig und gut so. Und deswegen ist ja auch zum Beispiel dieser Expertinnenrat, den die Bundesregierung da eingerichtet hat, ein Gremium, das sagt, wir sehen aus wissenschaftlicher Sicht Punkt A, B, C, D. Das ist wichtig, aber ihr müsst es jetzt politisch entscheiden. Also da gibt es eine Arbeitsteilung, die gab es übrigens immer und die ist auch total wichtig, weil keiner dieser Experten gewählt worden ist und unser Volksvertreter sozusagen ist, um es mal pathetisch zu sagen, sondern das muss die Politik dann im Zweifelfall umsetzen. Aber das ist ein Riesenproblem, klar. Und ich glaube, man kann es nicht hundertprozentig auflösen, dass man sich doch eben auf einzelne Aspekte auch konzentrieren muss.
Aber gut, dass du den Expertinnenrat an dieser Stelle ansprichst, denn das ist ja ein Gremium, das uns zusätzliche Orientierung auch geben soll und auch so eine Art, ja, Relais, könnte man vielleicht sagen, zwischen zumindest Politik und Wissenschaft sein soll und ja auch geworden ist inzwischen. Dieser ExpertInnenrat, der hat jetzt ja gerade diese Woche neue Vorschläge, ein neues Papier vorgelegt. Was ist da für dich die Essenz dieser neuen Empfehlungen?
Also es ist inzwischen die, wenn ich es richtig gezählt habe, 8. Stellungnahme des Expertinnenrats der Bundesregierung. Und im Grunde genommen ist die Aussage zu sagen, für den weiteren Verlauf brauchen wir schnelle Möglichkeiten, um eben zu reagieren, das Infektionsschutzgesetz anzupassen. Das ist sozusagen die Grundaussage. Also wenn was passiert, wenn was auftritt, dann schnell reagieren.
Und da bist du auch zuversichtlich, dass das schneller gehen könnte als in der Vergangenheit? Wir erinnern uns alle an die Bund-Länder-Runden über anderthalb Jahre, die berühmt-berüchtigten.
Richtig, und das ist auch so ein bisschen, so ist es wohl. Also, und da ist der Expertinnenrat, also ich sage nicht, die machen es sich zu einfach, aber die schreiben dann, es ist immer nicht so schön formuliert, aber ich lese vielleicht einen Satz vor. Die Reaktionsschnelligkeit ist ein entscheidender Faktor für die erfolgreiche Kontrolle von infektiösen Bedrohungen. So, wer will da schon widersprechen? Das stimmt ja. Ich sage es jetzt mal irgendwie einfacher formuliert. Also man muss so schnell und sofort handeln. Genau das ist aber so ein bisschen ja das Problem, dass man das dann auch politisch umsetzen muss. Ich glaube schon, dass wir was gelernt haben. Wenn wir ganz zurückgucken vor, ich sage jetzt mal gut 2 Jahren, als das ganze Corona-Dilemma-Drama und losging und uns beschäftigt hat, da war das ja tatsächlich am Anfang so, dass man gesagt hat, ah, okay, hier ist ein Ausbruch, hier reagieren wir. Wir machen eine Fleischfabrik zum Beispiel zu. Wir haben Hotspot-Entwicklungen in Skigebieten. Das heißt, wir isolieren die Menschen. Wir finden raus, sie sind infiziert, sie bleiben jetzt zu Hause. Wenn man das schneller umsetzen kann, dann kann man ja solche Wellen tatsächlich ein Stück weit einfacher unter Kontrolle halten. Ich glaube, wir haben da was dazugelernt in Deutschland. Also wir haben ne, die Bilder über Gesundheitsämter, die von A nach B Faxe verschicken oder irgendwelche Tabellen per Hand ausfüllen und so. Ich fürchte, das gibt's immer noch. Aber ich glaube, ein bisschen was hat sich verbessert. Insofern bin ich da so vorsichtig zuversichtlich, weil es wird eine nächste Welle geben. Corona wird im Herbst auf jeden Fall auch wieder zurückkommen. Und dann wird es eben auch wirklich wichtig sein, wenn man nicht wieder in so eine Dauerschleife aus Lockdown kommen will, dass man wirklich dann punktuell schnell reagieren kann. Ja.
Und Martin, du bist jetzt schon beim Herbst. Ich gehe nochmal in den Sommer zurück, weil ich wirklich etwas beunruhigt gestolpert bin über dieses ominöse Wort Sommerwelle, von dem der Bundesgesundheitsminister vor einigen, ja, ist auch schon wieder ein paar Tage her, gesprochen hat, dass uns also eine Sommerwelle jetzt sogar bei Corona droht. Bisher hatten wir ja zumindest im Sommer immer Ruhe die letzten 2 Jahre, um es mal so zu formulieren. Was ist damit gemeint?
Also wir hatten Ruhe im Sinne von, es war weniger, als es in den Wochen davor war, weil es so eine gewisse Saisonalität nennen das die Wissenschaftler. Also das Virus hat, wenn es wärmer wird, wenn wir mehr draußen sind, verbreitet sich es weniger. Was Karl Lauterbach da, glaube ich, meint, der ist ja auch ein sehr vorsichtiger und sehr mahnender in dieser Pandemie gewesen, schon immer, bevor er auch Gesundheitsminister geworden ist. Glaube ich, war auch so den Hinweis, so verstehe ich ihn jedenfalls nochmal darauf hinzuweisen, zu sagen, das wird auch im Sommer auf jeden Fall nochmal so sein. Und dazu kommt, wir haben im Moment ja Infektionszahlen, also täglich stecken sich grob über 200.000 Leute in Deutschland an, das ist ja viel, ne? Und also vor einem Jahr oder vor zwei Jahren wäre da irgendwie alles zusammengebrochen. Wir hatten mal so Grenzwerte bei Inzidenzen 30, 50, 100. Wir sind jetzt deutschlandweit bei 1.400, in manchen Regionen bei 4.000. Also man merkt mal auch, da haben sich eben auch Sachen verschoben, auch zu Recht, weil wir eine Impfung haben, weil wir viel mehr über das Virus wissen und so. Aber es wird eben im Sommer abflauen, aber nicht weg sein. Also wir werden da auch eine Welle haben, sozusagen, immer wenn man in dem Begriff bleiben wird. Sie wird nur geringer sein als das, was wir jetzt gerade haben, weil jetzt gerade erleben wir wieder einen Anstieg seit ein paar Tagen.
Und Martin, eines, was mir wirklich noch unter den Nägeln brennt, all das, was du jetzt geschildert und eingeordnet hast, diese Entwicklung, auch diese Risiken, die nach wie vor drohen, was bedeutet das für unsere Alten und Kranken im Land?
Es bedeutet für die Alten und Kranken, dass die weiterhin natürlich eine gefährdete Gruppe sind, vor allem, wenn sie nicht geschützt sind. Und das ist auch was, was ich persönlich, also wenn ich mir die Zahlen so angucke, man vergisst ja manchmal bei den Zahlen, immer stecken ja Menschen dahinter, ne? Also wenn Menschen sich anstecken, einen schweren Verlauf haben, das kann man in Zahlen fassen, aber das sind ja einzelne Schicksale, wo Familien dranhängen. Das ist nicht nur die Person, es sind Familien, die da dranhängen. Es sterben nicht Zahlen, es sterben Menschen, es leiden Familien drunter. Und das macht mir insofern Sorge, weil es eben bei den über 60-Jährigen immer noch eine Zahl gibt von ungefähr 3 Millionen, nicht ganz, 2,7 Menschen, die gar nicht geimpft sind, also die sich dafür nicht haben erwärmen lassen oder das nicht gemacht haben. Und für die ist es eben weiterhin vor allem die größte Gefahr. Also ein schwächeres Immunsystem plus keine Impfung ist die ungünstigste Kombination für dieses Coronavirus. Und das macht mir tatsächlich ein Stück weit Sorgen immer noch. Auf der positiven Seite ist, dass es eben eine Möglichkeit gibt, dass man sich schützt, dass man sich impfen lässt. Es ist eine Entscheidung im Moment, die in Deutschland jeder selber treffen muss. Wir haben ja keine allgemeine Impfpflicht. Ich bin mal gespannt, ob die kommt oder nicht, wie es angekündigt ist. Aber es bleibt auf jeden Fall eben für bestimmte Gruppen weiterhin eine gefährliche Krankheit, die einen schweren Verlauf haben kann.
Ich möchte gerne enden, Martin, mit einem Kreis, der sich da vielleicht schließt. Wir haben zu Beginn unseres Podcasts heute mit Peter Sawicki gesprochen, der im polnisch-ukrainischen Grenzgebiet unterwegs ist. Und wir alle, glaube ich, leben in diesen Tagen, in diesem Zustand, dass der Krieg uns massiv beschäftigt, uns traurig macht, dass er zugleich die Pandemie, die vorher das so dominante Thema für uns alle war, aus unserem Bewusstsein bei manchem mehr, bei manchem weniger sehr verdrängt hat. Was ist deine Meinung? Wie gefährlich, wie fahrlässig ist das? Oder ist das einfach nur menschlich?
Also das ist eine gute Frage, die du mir da stellst. Für mich ist es jetzt so, als Wissenschaftsjournalist einfach weiterhin darauf hinzuweisen, ja, es gibt da diese Pandemie, wir müssen die auch weiter im Blick haben. Man kann da nichts aufwägen, das eine Leid gegen das andere, das eine ist furchtbarer als das andere. Ich glaube, so sollte man nicht rangehen, sondern im Grunde genommen muss man sich einfach immer wieder erinnern, es gibt viele Konflikte und Probleme auf der Welt. Diese Pandemie ist auch eine, daran sind Millionen Menschen gestorben, auch das sind Millionen Dramen, die da dranhängen. Und deswegen ist das Leid in der Ukraine, was da gerade passiert, weder schlimmer, noch ist es weniger schlimm. Ich glaube, man darf nicht aufwägen. Das ist so für mich das, was ich gerade im Moment dir da als Antwort geben könnte. Mach aber ein Fragezeichen dahinter, ob die so abschließend und klug ist.
Das ist
dafür alles gerade noch zu nah.
Wir wollen hier überhaupt nichts bewerten. Außerdem habe ich dich ja auch bewusst nach deiner persönlichen Einschätzung und Meinung gefragt. Und damit danke ich dir herzlich für das ganze Gespräch. Martin Meyer, Wissenschaftsredakteur bei uns im Schwesterprogramm von Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank dafür und bis bald, Martin.
Bis bald. Tschüss.
Das war der Tag im Deutschlandfunk-Podcast. Der Tag. Ich bin Barbara Schmidt-Matern. Tschüss und bis bald.